dann noch neue Teilnehmer zu. Ja, also von dieser Stelle ein herzliches Willkommen zur mittlerweile sechsten Online-Session. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Das Thema sind Lern- und Nutzungsszenarien, haben wir es, glaube ich, genannt, wo wir mal einen Blick auf das Medien- und Nutzungsverhalten werfen wollten und fragen, welche Konsequenzen das für Bildung, für die Institution und Prozesse hat. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir als Gast heute den Rolf Schulmeister gewinnen konnten. Ich denke, Sie sehen ihn auch schon im Bild, zumindest in meiner Sicht links von mir. Er sitzt in Hamburg im Trockenen. Vielleicht für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, obwohl das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Er ist schon seit Jahren mit dem Thema E-Learning unterwegs. Ich denke, alle, die damit zu tun haben, haben wahrscheinlich mal eines seiner Bücher in der Hand gehabt. Er ist in den letzten Jahren dann nochmal einer breiteren Web-Community bekannt geworden, weil er kritisch den Begriff der Net Generation hinterfragt hat. Das ist ja auch bis heute noch ein Thema, das immer wieder in Diskussionen auftaucht. Und jetzt aktuell, vor einigen Tagen, hatte man die Gelegenheit, sein neuestes Projekt zum Beispiel in der Zeit zu lesen. Also das Zeitlastprojekt, in dessen Rahmen das Alltagsverhalten Studierender etwas näher beleuchtet wird. So mit Blick auf Bologna und wie sieht es mit der Arbeitsbelastung wirklich aus. Also wer da Gelegenheit hat, nochmal einfach Zeit online und das Thema eingeben. Herzlich willkommen, Rolf. Ich denke, du kannst mich auch sehen und hören und deine Präsentationen sind da. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Wir haben jetzt ungefähr eine Viertelstunde Input. Dann würde ich die Diskussion freigeben. Jeder hat standardmäßig eigentlich das Audio zur Verfügung. Vielleicht die Bitte noch, jetzt für den ersten Input die Audios ausgeschaltet zu lassen. Das sind oben diese kleinen grünen Reiter, die Sie in der Kopfzeile sehen. Dann vermeiden wir einfach Störgeräusche und alles, was so von außen reinkommt und vielleicht hier so ein bisschen den Ablauf irritiert. Danach geben wir das frei und denke ich, tragen Fragen zusammen, die vielleicht der ein oder andere mitgebracht hat oder die sich im Verlaufe des Inputs hier von Rolf entwickeln werden. Also da bin ich ganz gespannt und freue mich auf die Diskussion, die wir dann im Anschluss starten. Rolf, wenn du bereit bist, würde ich dir jetzt das Wort erteilen und mich kurz ausschalten. Dann könntest du mit deinem Input loslegen.
Ja, danke, Jochen. Ja, seien Sie herzlich gegrüßt, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Ich habe mir etwas vorgenommen. Das Thema heißt ja, wie gehen Erwachsene, Heranwachsende und Studierende mit den neuen Medien um und was bedeutet die Verbreitung und Nutzung etwa von Social Media für bestimmte Zielgruppen, also in meinem Fall für die Studierenden heute? Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich in den ja auf der Website angegebenen Papieren schon alles geschrieben habe, sehr ausführlich geschrieben habe, sondern ich habe heute mal mich konzentriert auf zwei Absichten. Ich möchte Ihnen erstens einfach mal noch die Logik der Dekonstruktion nachzeichnen, die ich gewählt habe, um sozusagen die Net Generation oder Digital Native Hypothese zu widerlegen. Und zweitens möchte ich Ihnen das jetzt tun mit neueren Daten, als in den ja schon 2 Jahre alten Papieren drin sind. Und wenn wir dann am Ende, es werden eine ganze Menge Dinge offen bleiben, die ich jetzt, weil ich mich auf 15 Minuten konzentrieren will, die wir dann nicht behandeln werden. Und die wir dann in der Diskussion vielleicht nachholen können. Also zum Beispiel die Multitasking-Hypothese oder die Frage der Employability oder die Frage der, was die Studiengänge von den Studierenden verlangen, etc. Also zunächst mal zur Logik der Dekonstruktion. Es wird ja immer gesagt, es sei eine neue Generation, die auf uns zukommt. Und diese Frage ist in diesem Jahr besonders brisant geworden, offenbar, denn ich bekomme ständig jetzt Einladungen auch von der Industrieseite, weil die wissen wollen, kommt diese Generation nun auf uns zu. Zunächst mal ist es ja so, das ist die Generationshypothese, die seit Karl Mannheim 1928 in einem Aufsatz einmal geschrieben wurde. Die wurde jetzt in den letzten Jahren gerade gut von Soziologen und Geschichtswissenschaftlern diskutiert. Da gibt es einige sehr relevante Publikationen dazu. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Es ist deutlich, also man hat mich zum Beispiel immer der 68er-Generation zugeteilt. Aber wenn ich mich richtig erinnere an die Zeit, wo ich ja auch als Fachschaftsratsvorsitzender stark aktiv war, dann waren wir eine absolute Minderheit und keine Generation. Und dasselbe gilt also für die Golf-Generation oder die Praktikumsgeneration und ähnliche Generationsbegriffe. Wie bin ich also vorgegangen? Zunächst mal, wenn man davon ausgeht, dass die These heißt, also es gibt eine Gruppe von Menschen, Heranwachsenden, die besonders viel mit Medien zu tun haben, die Medien nutzen im Übermaß sozusagen. Dann ist die Frage, die nirgendwo diskutiert wurde, wie ist das eigentlich einzuordnen in den Gesamtbereich der Freizeit, die Jugendliche nutzen? Ist das jetzt die gesamte Freizeit oder gibt es Dinge, die in der Freizeit auch gemacht werden, wie zum Beispiel Sport, der Umgang mit Peers, der Verbleib mit den Eltern oder die Nutzung von Medien und anderes? Also das wäre sozusagen der erste Schritt, den man machen müsste. Dann kommt man zu der These, dass die Mediennutzung lediglich einen Teil der Freizeit einnimmt und dass nach wie vor Sport, Peers und Eltern eine große Rolle für die Jugendlichen spielen, mehr als die Mediennutzung, jedenfalls in den europäischen Ländern. Wenn man sich dann im nächsten Schritt darauf konzentriert und sagt, gut, das blende ich jetzt einmal aus, jetzt interessiere ich mich nur noch für die Frage, was wird denn mit den Medien gemacht? Welche Medienarten nutzen diese Jugendlichen? Dann stellen wir fest, zu den Medienarten zählt das klassische Fernsehen, es zählt Musik dazu und neben dem Computer auch noch Handy und Spiele. Und auch dieses ist dann nicht entscheidend, um zu entscheiden, gibt es nun eine Net Generation? Denn dazu gehört als nächster Schritt die Frage, wie ist das mit der Medienkonvergenz? Was wird denn, wenn man sich auf den Computer alleine konzentriert, was wird denn dort an Medien konsumiert? Konvergenz heißt, es findet dort natürlich Musik statt, es wird darüber telefoniert, es wird darüber auch Fernsehen gesehen. Und als nächsten Schritt müsste man dann betrachten die Nutzungsmotive. Wodurch zeichnet sich eine Situation der Jugendlichen aus oder der Studierenden? Aus welchen Gründen heraus kann man das herausfinden? Nutzen sie eigentlich diese Medien dann? Und zu welchem Zweck setzen Sie sie ein? Also das ist so ungefähr der logische Gang und ich will das jetzt in ganz wenigen Beispielen und Schritten einmal durchexerzieren. Der erste Schritt Freizeit. Also man sieht jetzt hier, das ist Jugend in Medien von Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest hier in Deutschland, die jedes Jahr solche Untersuchungen machen. Jugend heißt hier 12- bis 19-Jährige. Was machen die mit Freunden, Sport, Ausruhen, Familie? Man sieht, sie tun eine ganze Menge Dinge, die nichts mit dem Computer zu tun haben. Malen, Basteln, Sportveranstaltungen und so weiter. Das wäre der erste Schritt. Also Sie sind doch noch sehr, sehr beschäftigt, also mit den klassischen Bereichen des jugendlichen Daseins. Gucken wir aber in die USA. Und da gibt es drei große Untersuchungen. Kaiser Family Foundation macht regelmäßig Erhebungen. Pew Internet and American Life. Das sind zwei Stiftungen, die ehrenamtlich solche großen Untersuchungen machen. Und dann noch eine dritte, die ich aber jetzt hier nicht zitiere. So, und die machen also sehr viele Untersuchungen. Und was haben sie festgestellt? Also, das ist erschreckend, wenn man das sieht. Also, danach sind die Jugendlichen 7 Stunden und 38 Minuten am Tag mit Medien beschäftigt. Und wenn man alle Medien registriert, die sie benutzen, also auch wenn sie sozusagen lesen und gleichzeitig das Fernsehen laufen haben oder wenn sie Musik hören und dabei auch ein anderes Medium benutzen, telefonieren zum Beispiel, dann sind es sogar 10 Stunden, 45 Minuten, die sich die Jugendlichen am Tag damit beschäftigen. Da fragt man sich doch schon, gehen die eigentlich noch ins Bett oder gehen die gar nicht in die Schule? Also sehr, sehr viel. Guckt man sich allerdings an, was diese Medien dann sind, mit denen sie sich beschäftigen, so ist es bei der Kaiser Family Foundation. Allein 25% Live-TV, 17% gespeicherter TV-Content, dann noch Videogames, Movies für 6% und 22% Music, Audio und der Computer macht knappe 14% aus. Lesen allerdings, Print, nur 4%. Das ist sehr enttäuschend. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt sozusagen. Also die Freizeit macht eine ganze Menge, aber die Medien sind nur ein Teil da drin. Und hier sieht man bei der Jim-Studie, wenn man jetzt sich anguckt, welche Medien benutzt werden, dann sieht man Handy, Internet, Fernsehen, MP3, Radio ziemlich gleichrangig oben an und dann die weiteren Medien. Wenn man jetzt noch die DVD-Video unten zum Fernsehen hinzuzählen würde oder Kino etc., dann kommen da enorme, doch noch für die bildgebenden Medien enorme Werte zutage. Das heißt also, der Computer allein ist es nicht, auch nicht die Konvergenz der Medien im Computer, sozusagen die der heute die Mediennutzung bei den Jugendlichen in Europa ausmachen. Guckt man sich nun allerdings nochmal zurück zur Kaiser Family Foundation Studie an, wie die Mediennutzung in den Ethnien verteilt ist, so stellt man fest, dass die Schwarzen und die Hispanos sehr viel mehr Mediennutzung haben als die Weißen. Das ist nun keine rassistische Hypothese, sondern das ist eine Hypothese, die sich darauf richtet, dass in den Familien, in denen die Kinder aufwachsen, unterschiedliche Erlaubnisstrukturen, also unterschiedliche kulturelle Protokolle herrschen, unterschiedliche soziale Regeln angewendet werden. Und das bedingt natürlich, dass dann Unterschiede auftreten, die sich tatsächlich über diese ethnischen Gruppen verteilen. Das Erschreckende dabei ist aber, dass man nach der Kaiser Family Foundation feststellen kann, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Nutzern, die Medien sehr viel nutzen, und den schlechten Noten und den Nutzern, die Medien sehr wenig nutzen oder weniger nutzen und die bessere Noten haben. Das ist eine, ja, Hypothese, will ich mal sagen, wird noch nicht bestätigt, aber eine Hypothese, die uns zum Nachdenken bringen sollte. Das hat natürlich nicht ausschließlich mit dem Grad der Nutzung zu tun, sondern vermutlich eher mit der Art der Nutzung zu tun. Das heißt, wenn das viel Nutzen darin besteht, sich nur berieseln zu lassen oder nur Games zu spielen, dann hat es möglicherweise eben eine Auswirkung auf den Schulerfolg und umgekehrt. Das hat dann etwa die ungarische Forscherin Esther Hagitay, die aber in Princeton lehrt, dazu geführt zu sagen, es gibt so etwas wie Hallo? Hallo?
Rolf, du warst gerade weg. Jetzt bist du wieder
Ich
zu
bin eben
hören.
abgestürzt, total abgestürzt hier. Hab mich wieder
Ja,
eingemeldet. Jetzt kriege ich aber
genau.
meine Kamera. Auch da ist sie jetzt. Meine Kamera habe ich jetzt wieder. Jetzt könnt ihr mich wieder sehen, ja?
Okay, ich habe
Okay.
mich kurz dazu
Irre.
geschaltet, weil ich hatte dasselbe Phänomen. Irgendwie genau, es war ein Absturz. Ich ziehe mich jetzt wieder raus. Dann denke ich, kannst du einfach
Okay.
fortfahren.
Gut. Also eine zweite, die Hypothese von ihr ist, also es gibt sozusagen nicht mehr Digital Divide ist nicht mehr definiert unbedingt durch den Zugang, natürlich für die Länder der dritten Welt immer noch, aber nicht durch den Zugang, sondern mehr durch die Tatsache, wie man dieses Medium nutzt, also auf einer kulturellen, auf einer sozialisatorisch bedingten Ebene. Und das führt eben auch den bekannten Kollegen Henry Jenkins von MIT dazu zu sagen, wir reden jetzt nicht mehr über den Zugang zu den Medien, denn das heißt nur über Technologie reden, sondern wir reden über Partizipation, über die Teilhabe an diesen Medien. Und wenn wir das tun, dann verschiebt sich also das Gewicht unserer Argumentation auf die kulturellen Protokolle und Praktiken. Und das heißt natürlich auf sozusagen die Kultur der jeweiligen Familien auch und ihre sogenannten Regeln und Erlaubnisse. Ich gehe jetzt in, also das heißt, es gibt sozusagen immer noch die Digital Divide, eine kulturelle Schranke. Ich gehe jetzt zu dem nächsten Schritt und frage mich, was für Motive sind denn, welche Medien werden denn wirklich genutzt und welche Motive gelten denn? Also, wenn ich mir angucke, was Pew Internet and American Life entwickelt hat, hier herausgefunden hat, die haben sozusagen über eine Firma mal tracen lassen, wohin gehen denn die, welche die Jugendlichen, welche Server rennen sie denn an sozusagen und dann welche Funktionen machen sie? Also die beiden Fragen und da sieht man, also die grauen Funktionen sind also alles, die mit Kommunikation zu tun haben. Also Chatrooms, E-Mail, Instant Message. Die grünen haben mit Musik zu tun und die anderen sind Lifestyle-Geschichten, Hobby, oder Shopping sozusagen. Ganz unten ist das, was uns eigentlich wahnsinnig interessiert, Create a Webpage oder überhaupt der aktive Umgang mit dem. Das landet ziemlich weit unten. Und das verführt jetzt auch dazu zu sagen, wir haben alle Hoffnung auf Web 2.0 gesetzt. Wir In den Hochschulen möchten gerne Portfolios anführen, wir wollen gerne mit Weblogs arbeiten, wir wollen gerne Wikis selber konstruieren, etc. Und da kommt dann die enttäuschende Meldung von der ARD, ZDF, dass nach dem ersten Run sozusagen auf die Weblogs die aktive Nutzung dieser Web 2.0 Umgebung sich binnen Jahresfrist fast halbiert hat. Nur noch 7% der Onliner bekennen heute sehr interessiert an der Möglichkeit zu sein, aktiv was beizutragen. Das ist natürlich dann schon mal ziemlich enttäuschend und dazu gibt es eine Studie aus USA. Amanda Lanehart stellt sie hier im Fernsehen vor, die ist von Pew Internet and American Life und sie wird hier im Fernsehen gefragt, welche Ergebnisse denn ihre Studie dieses Jahr hatte, 2010, und da bitte ich, den Video abzuspielen. David?
And I'm Hari Srinivasan. I'm joined by Amanda Lanhart from the Pew Research Center with some new interesting information about how teens and how sort of we're all using blogging and Twittering differently or the same. How's that going? What do we use the most?
Well, so for right now, what we found is this piece of research tried to look at social media broadly. And so we were focusing on do people Twitter? Do teens Twitter? Are people still engaging in content creation online? Are they still using social networks? And of course, they're still using social networks. 73% of teenagers use them. About 47% of adults are using social networks. But one thing that we did find that was interesting is that blogging, one of the content creating activities, has gone down for young adults and for teens.
Danke. Also die spezielle Studie zu Social Media von Pew Internet and American Life hat herausgefunden, dass Blogging auch genau um 50% sich innerhalb eines Jahres reduziert hat. Die anderen Medien werden ebenfalls wenig genutzt und Twitter wird in der Studie hat einen Prozentsatz von 8% bekommen und steigt nicht mehr an. Bei der ganzen Generationshypothese spielt eines auch eine Rolle, was nie in den populären Büchern nie diskutiert wird. Wenn man sich größere Stichproben sucht, wie hier Treumann, Meister, Sander, das ist jetzt 2007, größere Stichproben sucht, dann findet man, und diese mal mit multivariaten Verfahren untersucht, dann findet man immer Profile, unterschiedliche Profile, also bildungsorientierte, kommunikationsorientierte, konsumorientierte etc. Also eine ganze Menge. In diesem Fall bei Treumann Meister Sander sind die Gestalter, die uns besonders interessieren, liegen mit 2-3% recht niedrig. Die Allrounder vielleicht noch mit 12%. Die anderen haben sehr einseitige Interessen. Das Ähnliches habe ich gefunden mit einer Studie, die ich mit einer internationalen Architekturfirma gemacht habe 2008, wo wir 2.500 Studenten ungefähr befragt haben, haben gefragt, was macht ihr so? Und haben hier auch eine multivariate Analyse davon gemacht und festgestellt, also es gibt etwa realitätsbezogene, technikorientierte, hochkulturorientierte und geselligkeitsliebende. Besonders interessant, dass wenn man Studenten untersucht, dann wird man eine Mehrheit immer von Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern in der Stichprobe haben. Weil das die großen Massenstudiengänge heutzutage sind. Und tatsächlich ist trotzdem eine so hohe Hochkulturorientierung bei den Studierenden festgestellt worden. Also sehr, sehr viel doch die Theater, Oper, Konzerte, Musik, Museen etc. frequentieren. Also wichtig ist immer, die Diversität der Studierenden. Es gibt nicht eine Generation, die ein Merkmal hat, sondern es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen. Nun ganz kurz zu der Zeitlaststudie, die Jochen eingangs erwähnt hat, die jetzt gerade neu ist, die als Buch erschienen ist. Die Zeitlaststudie, in der haben wir jeweils 18 Stichproben in 13 verschiedenen Studiengängen untersucht, haben die Studierenden täglich ihr Zeitbudget online eingeben lassen und das 5 Monate lang. Also auch über die vorlesungsfreie Zeit hinweg. 5 Monate lang. Und insgesamt haben die Studierenden, und das sieht man hier, so und so viele Stunden pro Woche investiert. Also das sind in der Regel hier mal 20 Stunden, dann mal 25, mal 27. Also es sind im Schnitt 23 Stunden. Eine einzige Stichprobe ragt hervor, unten mit 31 Stunden, die ein Jahr vorher getestet wurde schon, da hat sie nur 24 Stunden in der Woche investiert. Und das liegt daran, dass wir deren Studium umgestellt haben auf geblockte Module. Auf einmal ist sozusagen die Studienleistung bei den Studierenden um 7 Stunden angestiegen. Gut, ich will darüber nicht weiter reden, weil das hat ja mit diesem Thema nichts zu tun. Aber innerhalb dieser Studie haben wir auch gemessen, wie viel die Studierenden mit den Medien verbringen. Und dieses sind die Zeiten, die die Studierenden das Medien für das Studium einsetzen, egal welche Medien das jetzt waren. Und da sehen Sie, das sind etwa hier, nehmen wir mal Ingenieurinformatik, November. 7 Minuten im Monat. 7 Minuten im Monat. Die grauen Flächen haben etwas höhere Werte, also 1 Stunde, 3 Minuten, 1 Stunde, 4 Minuten, 46 Minuten. Und das sieht man, das sind also die Prüfungszeiten. Sozusagen, nicht? Das sind also, nee, das sind pro Tag, also Minuten pro Tag und pro Band im November. In einigen Monaten tauchen dann die Prüfungen auf und dann steigt etwa hier in der ersten Zeile der Mediengebrauch, der vorher 18 Minuten am Tag hatte im Dezember, steigt auf 1 Stunde. Also, das ist nicht sehr bedeutsam. Das heißt, man kann sich ausrechnen, was mit den Medien gemacht wird. Da wird Wikipedia nachgeguckt, es wird in einem Learning Management System etwas downgeloadet und das war es dann schon ungefähr. Also die Mediennutzung für das Studium ist sehr gering, obwohl Materialien angeboten wurden, denn Sie sehen, es ist ein Studium Medienwissenschaft, eine Medienpädagogik, eine Medientechnik, eine Mechatronik und so weiter. Es sind also auch medienaffine Studiengänge. Aber da wird nichts mit Film auf dem Computer gemacht, etc. Die Studierenden haben gleichzeitig aber in Befragungen und Zeitmanagement-Seminaren gesagt, dass Internet für sie ein Zeitfresser ist. Das heißt, sie verbringen viel Zeit im Internet, nur nicht studienbezogen. Es bricht sozusagen das Freizeitverhalten und das Studienverhalten, was die Mediennutzung anbetrifft, auseinander. Vermutlich auch noch in anderen Dingen. Und das hat natürlich einen Grund, vermutlich darin, dass selbstorganisiertes Lernen noch ein großer Schwachpunkt bei unseren Studierenden ist und dass wir nicht damit rechnen können, so wie Gabi Rahnmann hier betont, nicht? Also, dass wir nicht damit rechnen können, dass wir einfach sozusagen also Lernsituationen oder Lernszenarien vorsetzen können, die voraussetzen, dass die Studierenden selbst organisiert bereits lernen. Wir müssen sozusagen stattdessen darauf achten, dass wir Lernsituationen einführen, die autonomiefördernd sind. Das heißt, die Unabhängigkeit und die Selbstorganisationsfähigkeit der Studierenden verstärken können. Also wir müssen darauf achten, müssen doch etwas tun, und darin haben wir als Hochschullehrer auch immer noch eine Rolle. So, und damit bin ich jetzt erstmal bei dem Input zu Ende und will ein kurzes Fazit ziehen. Also, wenn wir die Daten betrachten und die Logik der Dekonstruktion ernst nehmen, dann können wir sagen, also, es sind typische Sozialisationsverhalten, die man feststellen kann, auch im Bereich der Mediennutzung. Kommunikation ist der Hauptzweck für die Jugendlichen. Sie müssen sozusagen sich ihre Peers suchen und bilden, und sie müssen Kontakt halten, um ihre Identität entwickeln zu können. Und das ist ein ganz klassisches Jugendverhalten. Darin sehe ich nichts Besonderes. Alles andere, was Ihnen unterstellt ist, den Digital Natives oder der Next Generation, das scheint gar nicht aufzutreten. So, damit können wir in die Diskussion eintreten. War doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte, aber ich bin heute sehr langsam.
Kein Problem. Vielen Dank, Rolf. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, ich gucke gerade noch mal so in die Runde, wie viel wir mittlerweile sind. Ja, 40. Eine ganz spontane Frage, die mir jetzt gekommen ist, und die darf ich dir vielleicht ganz kurz zurufen. Wenn du eingeladen bist, den Begriff Net Generation oder das Phänomen der Net Generation mal etwas genauer zu durchleuchten oder zu differenzieren, was eigentlich wirklich dahinter steckt an Nutzungsverhalten. Was empfiehlst du denn einem CEO oder einem Leiter einer Qualifikationseinrichtung nach dieser Dekonstruktion? Sind die da nicht etwas ratlos und fragen, was machen wir denn jetzt, wo es keine Next Generation mehr gibt? Was bleibt dann so ein bisschen für uns an
Ja.
Strategien oder Handlungsdirektiven? Wie
Ja,
hilfst du denen dann?
war das bei der internationalen Architekturfirma, die Untersuchung mit mir gemacht hat. Die wurde ja gefragt von anderen, denen sie die Gebäude baut für die Industrie, ob sie nun anders bauen müsse heutzutage. Die Schlussfolgerung war, nee, wir bauen genauso weiter wie bisher. Und bei verschiedenen anderen, die mich gefragt haben, sollen wir denn jetzt also über die Social Media unseren Nachwuchs rekrutieren? Da kann ich nur sagen, na, macht das genauso weiter wie bisher. Also es ist gut, sich die Zertifikate anzugucken und mit denen persönlich zu reden. Das ist immer noch der beste Weg hier.
Okay. Ich würde jetzt gerne die Teilnehmer einladen, selbst Fragen zu stellen. Also das Audio ist standardmäßig da. Es muss eigentlich nur aktiviert werden. Also ich denke, wir sollten die Chance nutzen. Wer eine Frage stellen will, den bitte ich einfach um kurzes Handzeichen. Und den würde ich ihn dann aufrufen, und dann könnten wir direkt hier mit eingeschaltetem Audiokanal diese Frage für alle formulieren. Gibt es denn da irgendetwas, was bei jemandem auf dem Herzen liegt? Und Claudia, wenn du live bist, dann leg los.
Anton.
Ja, ich gucke gerade, sie testet vielleicht noch das Audio. Claudia, kannst du mich hören?
Kannst du uns hören?
Ja, sehr gut.
Ah, super. Hallo Rolf, tausend Dank. Hört ihr uns?
Ja.
Sehr gut.
So. Ja, prima. Wir hatten am Montag hier eine Sitzung an Multimedia-Werkstatt zum Thema Personal Learning Environments. Und da waren Lehrende und Studierende. Und eins meiner Eindrücke war, dass wir Lehrenden unbedingt Web 2.0 Technologien in die Unis einbringen wollen, also die aktiv an Medien interessierten Lehrenden. Und dann hat sich ein Student, der dabei war, zu Wort gemeldet, der sehr aktiv ist mit dem studentischen E-Learning-Projekt und gesagt, er will das gar nicht. Die wollen am liebsten in den Lernplattformen das bereitgestellt bekommen, was sie genau lernen müssen. Und er ist ein wirklich aktiver Student, macht hier noch Projekte. Und ich glaube, dass und ich weiß, Rolf, deine Einstellung mit Bachelor Master, mit den Schnäppchenjagd auf Credits, dass unser aktuelles System auch überhaupt nicht Web 2.0 Technologien an Unis fördert. Das läuft komplett konträr zu dem, welche Anreize wir auf Credits setzen bei Studierenden. Und ich fände es so schön, diese Themen auch mal zu verbinden, also die Zeitlast-Studie und diese Web 2.0 Diskussion an dem Punkt, ja.
Ja, also das ist bei unseren Studenten aber jetzt genauso gewesen. Also sie weigern sich, weitere Medien anzunehmen. Also es ist ihnen alles angeboten worden. Es sind, wie gesagt, ja 5 medienaffine Studiengänge dabei gewesen. Es ist ihnen viel angeboten worden und sie wollen das auf die klassische Weise. Es geht so weit, dass sie also, sie haben ja bei uns STINE, also so ein Verwaltungssystem, und dann haben sie OLAT als Learning Management System. Und wenn man ihnen zum Beispiel an meine Statistikumgebung anbietet, Methodenlehre-Baukasten, was ihnen wirklich helfen könnte beim Lernen, dann weigern sie sich da einzutreten, weil sie sagen, dann müssen sie sich ja zweimal registrieren. Jetzt ist die Universität dabei, sozusagen den Schritt zu gehen und den Methodenlehre-Baukasten in OLAT einzubauen, bloß damit die Studenten nur One-Stop haben. Das finde ich, das sind Verhaltensweisen, die ich nicht verstehe, weil sie zu Hause im Internet alles Mögliche tun. Sich ganz anders verhalten. Also die beiden Welten brechen wirklich auseinander.
Okay.
Die aber.
Ich sehe jetzt gerade, dass der Ralf Appelt hat sich auch gemeldet, sitzt wahrscheinlich 2 Straßen weiter vom Rolf Schulmeister. Ralf, wenn dein Mikro da ist, dann leg los.
Hallo
Ja, mal
Wiesenstraße.
gucken. Bin ich zu hören? Ja, bist du.
Sehr gut. Ja, tatsächlich, normalerweise wohnen wir 2 Straßen auseinander. Ich sitze jetzt noch an der Uni. Und ich würde da gerne auch mal einhaken, was wollen die Studierenden dann eigentlich? Ich setze relativ viel, insbesondere Blogs in meinen Seminaren ein. Da gibt es an der Uni Hamburg bisher keinen Single Sign-On oder sonst irgendwie eine Lösung. Und natürlich sind alle erstmal so, ja, jetzt müssen wir nochmal ein neues System und was soll denn das alles? Ich habe aber auch den Eindruck, dass zum Ende des Semesters dann sicher nicht alle, aber doch ein Teil der Studierenden den Eindruck haben, okay, das hat sich gelohnt, das hat Sinn gemacht, dass wir hier mit Blogs arbeiten, dass sie das auch teilweise über das Seminar hinaus machen, das heißt während des Semesters in anderen Veranstaltungen oder auch in Folgesemestern in anderen Veranstaltungen. Und mir wäre einfach wichtig, dass, auch wenn das jetzt so klingt, ja, die Begeisterung für Web 2.0 geht zurück, oder insbesondere eben für Blogs, dass man nicht sagt, ja, okay, dann hat sich das Thema wieder erledigt, sondern das ist eben sicher nicht eine Arbeitsform oder eine Art zu arbeiten, wie das für jeden geeignet ist. Aber es gibt eben durchaus Leute, die nicht unbedingt ihre ganzen Erkenntnisse in ein Learning Management System der Hochschule pumpen wollen. Und wenn sie die Hochschule verlassen, dann bleibt das Wissen auch in diesem System stecken, sondern die wollen das auch irgendwie in ihrem persönlichen System haben. Und mein Eindruck ist halt, das habe ich vorhin auch schon im Chat kurz geschrieben, manchmal fehlt es noch so ein bisschen an Ideen, wozu man diese verschiedenen Dienste nutzen kann. Und ich glaube, dass auch wir als Lehrende, als Lehrer oder wie auch immer, vielleicht noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz in Ideen stecken könnten, müssten, wie man das denn sinnvoll einsetzen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Nutzungszahlen wieder höher werden.
Also, ich gebe dir völlig recht. Du findest in jedem Seminar ein paar Teilnehmer, die interessiert sind, die auch mitmachen, die da auch mitarbeiten. Und du kannst dir vorstellen, dass Kerstin Meyerberger, meine damalige Mitarbeiterin, und ich viel Gehirnschmalz gehabt haben, um den Studierenden das nahezubringen. Und das hat auch Spaß gemacht, aber es ist eine Minderheit. Und wenn ich also einen Studiengang habe, in dem 500 Leute zugelassen werden, dann kann ich der Minderheit das anbieten, aber ich kann das nicht berechtigterweise als Zertifikat nehmen, weil ich die anderen dann benachteiligen würde. Also ich weiß nicht, wie man an die Masse daran kommt. Das ist das Problem. Nicht? Also wenn ich ein kleines Seminar habe von 25 Leuten in der Erziehungswissenschaft bei dir, dann ist das überhaupt kein Problem, vermutlich. Nicht? Aber man muss immer sehen, ich kann es erst dann zur Pflicht machen, wenn ich auch die Aussicht habe, dass alle sich freiwillig daran beteiligen. Nicht? Also ich muss ja immer die Freiwilligkeit voraussetzen. Wenn ich nämlich nur sage, das ist Pflicht, ihr müsst was machen, da muss so und so viel Texte drin sein, dann weißt du, was das Ergebnis ist. Da gibt es genügend Studien dazu, dass dann die Ergebnisse, die Sachen, die dann in dem Weblog stehen, relativ mager sind. also Pflichtbeiträge sozusagen. Mit denen kannst du nichts anfangen. Das ist immer die Schwierigkeit in der Geschichte, diese Bank zwischen Kontrolle und Selbstkontrolle, zwischen Freiwilligkeit und Interesse und auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen der Benotung oder der Anrechnung als Prüfungsgeschichte. Da liegen wir, sind ja in einem System, in dem wir etwas anbieten, beurteilen und auch bewerten müssen. Das macht die Schwierigkeit dieser Medien aus. Wenn ich jetzt eine Aussicht habe, mit einer kleinen Gruppe freiwillig was zu machen, ist das ideal und toll. Aber ich kann das bei größeren Seminaren nicht machen. Ich kann das nicht machen, weil ich würde dann diejenigen, die eine Abneigung dagegen haben, und das ist die Mehrheit, die würde ich benachteiligen.
Okay.
Ja,
Ralf,
also
von dir
um da
aus?
noch kurz anzuschließen, also ich habe halt noch kein System gesehen, also insbesondere an der Hochschule, wo die Masse gesagt hat, damit möchte ich gerne arbeiten oder das ist total prima. Also egal, ob das die Ordner in den Copyshops waren oder OLAT oder Comsi oder Stine oder wie sie alle heißen. Also es gibt immer irgendwie auch gewisse Widerstände, spätestens wenn das Thema mir nicht schmeckt. Aber also ich sehe das schon auch so, dass natürlich also dieses Blog-Thema und so ist eine Minderheit. Die Frage ist, wie kann man das vielleicht trotzdem integrieren? Wie kann man auch das zertifizieren? Und wenn man sich von der Hochschule nochmal löst und von dem Zwang, sich diesem ganzen System einzubetten, dann glaube ich, steckt in diesen ganzen Web 2.0-Tools eben eine ganze Menge Potenzial auch. Und das wiederum ist, glaube ich, beim gemeinen Bürger noch nicht ganz angekommen. Dass man, also ich bin jetzt kein großer Facebook-Fan, aber vielleicht sogar mit Facebook sinnvolle Lernszenarien stricken kann. Und genauso Blogs, ne, die Klo-Wände des Internet und so, das kennen wir ja auch alles. Trotzdem gibt es zum Beispiel das Weiterbildungsblog und ich glaube, das ist alles andere als eine Klo-Wand im Internet.
Darf ich da noch mal ein bisschen sozusagen Essig in den Wein kippen, Ralf? Wenn du siehst, dass die Studierenden, die wir untersucht haben, da langwierig untersucht, detailliert, jeden Tag und alles nachgeprüft, dass die 23 Stunden im Schnitt machen, wobei Leute dabei sind, Studierende dabei sind, die zwischen 9 und 53 Stunden schwanken. Kannst du von Studenten, die so wenig investieren in ihr Studium, erwarten, dass sie Interesse und Freiwilligkeit für Web 2.0 aufbringen? Ich glaube nicht.
Ich überlege teilweise, wo da, also wie man diesen zum Teil der Teufelskreis unterbrechen kann. Weil irgendwo sehe ich natürlich jetzt, wenn ich Studien oder auch deine Ausführungen höre, auf der einen Seite, dass es sehr wenig Web 2.0 Social Media Beispiele in der Lehre gibt, also sehr wenig Bildungskonzepte. Und dann protokolliert man auf der anderen Seite das fehlende Interesse von Studierenden an diesen Konzepten. Das ist natürlich so kann man sich noch Jahre weiter bewegen. Also wenn es nicht diese kleinen Projekte gibt, wo Lehrende mal nach vorne gehen und die dann natürlich irgendwann auch mal eine Größe erreichen, die über den genannten 5 oder 7% liegen, dann wird das wahrscheinlich doch ein Phänomen sein, das wir in 2, 3 Jahren auch so konstatieren können. Also man muss es ja irgendwo aufbrechen und sagen, okay, unabhängig von den Nutzungszahlen, die wir sehen und dem Verhalten, das wir beobachten, glauben wir daran, dass mit Social Media zum Beispiel in der Lehre Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren?
Richtig.
Und ohne diese Grundüberzeugung, denke ich, bewegt sich da jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich gar nichts.
Ja, aber deswegen tun wir es ja auch. Also deswegen kommen wir ja
Genau.
immer wieder an mit den Dingen, nicht? Also in jedem Seminar bieten wir wieder immer Weblogs oder Wikis oder sonst was an. Und das Problem, das ich sehe darin, ist, wenn wir. Also ich muss auch noch ein bisschen weiter auch wieder für die Zeitlast-Studie ausholen. Wenn die Studenten überhaupt was fürs Studium tun und die 23 Stunden enthalten nämlich auch noch Copyshop, enthalten auch noch Gespräche untereinander, enthalten auch noch Wegezeiten in der Uni, enthalten auch noch Wartezeiten auf Dings. Wenn die überhaupt was fürs Studium tun, dann ist es im Januar bei den Klausuren. Vorher tun sie gar nichts. Dann ist das im Juli vor den Klausuren. sozusagen, also dieses Bulimielern ist in allen Kurven, bei allen 18 Stichproben rausgekommen, sozusagen. Das heißt also, das Einzige, was wirklich zieht im Studium, ist die Prüfung. Und wir versuchen jetzt schon deswegen sozusagen, A, natürlich die Prüfungen zu reduzieren, die im Bachelor sind. Also nicht 6 Prüfungen pro Semester, sondern nur 3 oder 2. Aber diese dann ins Semester zu verlagern, um ein kontinuierliches Selbststudium anzureizen, sozusagen. Und das ist natürlich der Dreh, mit Web 2.0 das zu machen. Mit Web 2.0 zu sagen, wir können über, sagen wir mal, Weblog-Beiträge oder gute Wiki-Beiträge studienbegleitende Leistungen prüfen, mitten im Semester, nicht zu einem Ende des Semesters Zeitpunkt, also keine summative Prüfung, sondern eine performative, begleitende. Und wenn wir das tun, dann erhöht sich auch die Studienleistung, dann erhöht sich auch das Interesse der Studierenden an den Weblog-Geschichten. Nur, da es dann Prüfungsleistung ist, haben wir wieder diese Zange, Jochen. Dann kommen die nämlich wieder und sagen, ja, ich muss ja da was reintun. Und jetzt mache ich ein Plagiat daran. Oder ich kopiere was von dem Kollegen. Oder sonst wie. Also man kriegt dann solche Beiträge.
Okay.
Oder man kriegt relativ larifari banale Beiträge.
Ja.
Das ist dann wieder die Falle, in die man dann tappt. Also wir versuchen ja schon alles an der Richtung.
Ich gucke gerade noch mal in die Runde. Gibt es noch Wortmeldungen? Also wir haben schon einige Sachen jetzt im Chat, aber die sind so ein bisschen auch dialogartig. Möchte noch jemand die Chance ergreifen und eine Frage für alle hörbar stellen? Ich gucke gerade mal hier in die Runde. Da, die Lore Res, gerne.
Ja, vor einigen Tagen war war ein Artikel, nicht unbedingt interessant, aber ein Artikel in Spiegel Online, Online-Bildzeitung. Aber immerhin, dort wurde wieder mal die Generation Y als die Gewinner dargestellt, die ganz tollen Studienabsolventen, denen jetzt die Welt offen steht, die alles machen können. Ja, sie lachen. Ich konnte das auch nicht ganz ernst nehmen, denn das, was jetzt hier so kommt und was ich auch von der anderen Wahrnehmung habe, ist, dass das eigentlich nur hochgejubelt wird von der Presse. Wie stehen Sie zu solchen Aussagen?
Ja, man muss ja sehen, also Jochen hat ja auf meine Bitte hin da den Film von Norm Friesen und Mark Bullen reingesetzt. Mit den beiden bin ich auch in gutem Kontakt. Die haben so eine Konferenz gemacht, wo Norm Friesen versucht hat, mal die Thesen zur Next Generation vorzutragen, obwohl er genau ein Gegner davon ist. Das ist sehr witzig geworden. Und Mark Bullen hat dann 5 Kriterien genannt, warum er nicht glaubt daran. Eines dieser Kriterien, das er erwähnt hat, das teile ich, ist, dass alle, die diese These anfangs hochgehoben haben, ob das nun Tapscott ist oder Prensky oder sonst wo, sind Leute, die durch Schreiben ihr Geld verdienen. Das sind Leute, die durch Vorträge Geld verdienen und die, seitdem sie diese Publikation zur Dead Generation gemacht haben, Honorare bekommen für ihre Vorträge, die ungefähr das Fünffache dessen ausmachen. Das hat einer von denen, der Howie oder der Strauss, einer von denen selber in einem Interview bekannt gegeben, Honorare bekommen, die 5-mal so hoch sind wie die Honorare, die sie vorher gekriegt haben. Das heißt, sie verdienen gut an dieser Geschichte. Und dummerweise sind natürlich einige auf diese Sache reingefallen, wie vor allen Dingen der Herr Dück von IBM. Oder auch 2 Leute aus der Schweiz von IBM. Also das heißt, die sind ja auch Partei, die wollen ja was verkaufen. Und natürlich ist die These für sie interessant. Abgesehen davon, dass sie vielleicht tatsächlich so naiv sind und das glauben. Nun muss man sagen, es gibt ja auch unter uns Leute, die daran schwer glauben, nachdem sie es gelesen haben, weil sie vielleicht nur mit diesen 5% die sich tatsächlich so ähnlich verhalten, wie die Digital Natives beschrieben werden, umgehen. Also nicht, also die, so wie Ralf, frequentiert werden von den besonders guten, tollen und sonst wie eifrigen und enthusiastischen Nutzern. Wenn man nur auf diese guckt, dann hat man ein Problem. Dann verschiebt sich sozusagen die Perspektive. Und das ist bei Henry Jenkins am Anfang der Fall gewesen. Henry Jenkins hat am Anfang an die Next Generation geglaubt, bis er dann David Buckingham, den englischen Kinderforscher, getroffen hat auf einer Konferenz in London. Und der hat ihn dann vom Gegenteil überzeugt. Also manchmal muss man so ein biografisches Erlebnis haben, um tatsächlich hinter etwas zu kommen, das man einfach so schlicht naiv annimmt. Oder man muss eben so ein Idiot sein wie ich, der nichts glaubt. Ich glaube ja nichts. Ich gehöre der Gemeinschaft der Skeptiker an und ich lass mir nie Wein für Wasser vormachen oder Wasser für Wein oder wie das heißt. Also ich muss immer alles hinterfragen.
Rolf, wenn man dir die Frage stellt, hat sich denn jetzt durch Social Media oder Web 2.0 etwas verändert? Nutzung, Verhalten? Wie würdest du diese Frage beantworten?
Ja, offenbar gibt es Hinweise aus der amerikanischen Bildungsforschung. Das sind die Dinge, die ich in meinem Buch jetzt zum Zeitlass-Projekt zitiert habe oder auch besprochen habe. Also es gibt offenbar Hinweise. Wir haben in Deutschland noch keine. Aber es gibt aus der amerikanischen Forschung von Brinton Kentwell oder von Arum und Roxa, das Buch ist veröffentlicht worden. Arum und Roxa haben das Buch veröffentlicht, das heißt Academically Adrift. Dann gibt es ein Buch von Mark Bauerlein, Englischprofessor an der Emory University. Das heißt The Dumbest Generation, also die dümmste Generation sozusagen. Die Hypothesen, die die haben und die zum Teil durch große empirische Untersuchungen gestützt ist, heißt, der Mediengebrauch, und das sind im Wesentlichen natürlich Facebook, nur Facebook, der Mediengebrauch ist ein Zeitfresser, der Mediengebrauch, also die Social Media, man will 20 Minuten reingucken und stellt fest, dass man 4 Stunden drin gewesen ist. Der schluckt die Zeit, das frisst, die machen das. Die Orientierung, die sie dabei haben, ist ja aber eine andere. Nicht informelles Lernen, sondern die Orientierung, die sie dabei haben, ist natürlich Peers, Kontakt, Kommunikation. Das, was ihnen auch natürlich ist. Bloß sie versenken ihre Zeit da drin und es sind ja letzten Endes, und das übersehen sie dann, nur noch virtuelle Kontakte, die da drin sind. Es sind ja keine realen. Mhm. Und vielleicht vernachlässigen sie die dabei. Also jedenfalls kommt offenbar nach der amerikanischen Literatur eine andere Orientierung. Aber es ist so, das ist nicht eine Net Generation deswegen, sondern das ist reines Freizeitverhalten, das daraus kommt. Und das hat überhaupt nach einigen Studien, die ja in dem Bereich Literacy sind. Zum Beispiel haben über 50 amerikanische Bibliotheken an einer Literacy-Studie teilgenommen. Die British Library hat eine Literacy-Studie gemacht, etc. Die kommen alle zu dem Schluss, dass die Medienkompetenz damit überhaupt nicht gewachsen ist. Und das ist natürlich erschreckend für uns, wenn wir sagen, wir könnten ja zum Beispiel die Social Media auch für den Unterricht nutzen oder für die Werbung für Universitäten, das ist eher gefährlich. Ich halte das eher für gefährlich, weil es die Medienkompetenz, die die Studierenden und die Schüler noch brauchen, in eine falsche Richtung lenkt. Nur in Richtung Kontaktkommunikation. Sie sollen ja aber Informationsverhalten lernen. Sie sollen ja Informationsbewertung lernen. Das sind Dinge, die sie dann nicht lernen.
Okay. Ich gucke gerade mal, gibt es noch Wortmeldungen? Die Zeit ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten, also jetzt ist die Gelegenheit, Chance. Bevor ich jetzt sage, welches Headset ich benutze, das ist gerade eine Frage im Chat. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Ich nutze einfach mal die Gelegenheit, Rolf, weil du hattest so ein bisschen jetzt auch die Motive der Vertreter der Net Generation hinterfragt. Und ich habe auch kurz überlegt, du hast ja auch in der Schilderung dieser Studien von Kaiser zum Beispiel auch immer so implizite Wertungen drinne, indem du sagst, der Printanteil ist erschreckend oder der Anteil der Mediennutzung ist erschreckend hoch. Sind das Wertungen an der Stelle oder sagst du, nee, das sind irgendwie Konstanten? Also das sage ich jetzt als Forscher völlig wertfrei.
Ich bin
Wie
nie wertfrei.
trennst du das eine von dem anderen, wenn du solche Studien betrachtest? Also
Völlig wertend. Also, ja, ich suche nach einem Hintergrundargument natürlich. Also, wenn ich sage,
ja.
der Leseanteil ist sehr gering, dann heißt das, ich weiß etwas über Studien, die auch gemacht worden sind, die zeigen, dass diejenigen, die mehr lesen, bessere Noten in der Schule bekommen als diejenigen, die wenig lesen. So, also sage ich mir, der Leseanteil ist zu gering. Insofern finde ich ja die Initiative, so dürftig sie
Ja.
ist, aber von der Deutschen Bundesbahn ganz interessant, dass sie ja den Bahnhofen vorlesen lässt, dass sie also diese Lesekultur fördern wollen. Da müssen wir viel mehr tun, denn Lesen ist was anderes. Und wenn wir schauen, das könnte ich ja jetzt nicht alles noch da reinbringen, also wenn wir schauen zum Beispiel wie Jakob Nielsen, der ist ja einigen möglicherweise bekannt, der war lange der Usability-Papst in USA sozusagen. Und der hat jetzt eine Firma gemacht zusammen mit einem Pädagogen. Wenn man das guckt, diese Nielsen-Untersuchung zum Gebrauch des Computers zum Lesen, dann stellen wir fest, der Computer ist kein Ersatz fürs Lesen. Die lesen nicht, die scannen. Und zwar haben sie sogar im Scannen sozusagen ein F-Schema, also zweimal senkrecht runter und einmal quer, das ist dann das F. So läuft, oder zweimal quer und einmal senkrecht, das ist das F sozusagen. Und deswegen sagt er F-Shaped Scanning. Da wird nur 20%, haben sie gemessen, des Inhalts überhaupt zur Kenntnis genommen, geschweige denn verstanden, weil man kann nicht 20% eines Textes, wenn er anspruchsvoll wäre, verstehen. Also man kann nicht diese 20% verstehen, weil sie von den 80% abhängig sind. Das geht ja nicht. Sozusagen, also es wird nur nach Schlüsselreizen gesucht. Und wenn man die gefunden hat, findet man einen Text toll oder nicht, sozusagen, und geht dann weiter. Also Leseverhalten auf dem Computer ist nicht gleichzusetzen mit Lesen von Büchern oder Lesen von Magazinen. Und vor allen Dingen auch nicht von Tageszeitungen. Also da bin ich aber hoffnungsfroh, weil in allen Studien, die ich kenne, lesen die 25-Jährigen mehr als die 15-Jährigen Tageszeitungen. Und das heißt ja für mich, also ich kann zwar diese Linie nicht ziehen durch das Alter, aber ich vermute doch, dass wenn man älter wird, dann doch mal zu einer Tageszeitung greift, wenigstens.
Ja, wenn es die dann noch gibt, ne?
Ja,
Also.
jetzt noch nämlich.
Ja, auf dem iPad. Aber die Claudia hat noch eine Frage. Claudia.
Ja, mit Blick auf die Uhr ganz kurz, Ralf, ich bin großer Fan von den kumulativen Prüfungsleistungen und nicht alles ans Ende vor die Klausuren zu quetschen. Ich sehe nur das Problem, wir beraten ja Lehrende hier sehr viel, dass die einfach unglaubliche Sorgen haben, das dann nicht stemmen zu können von ihren Ressourcen her. Und da ist meine Frage an den Hochschulen, wo du das siehst, kann das mit den vorhandenen Strukturen und Ressourcen gestemmt werden oder brauchst du einfach in irgendeiner Form einen Umbau?
Also, wenn wir mal nicht nach Studentenzahlen gehen, sondern nach Studiengängen, dann würde ich sagen, in 80% der Studiengänge kann man das machen. Das sind nämlich relativ kleine Jahrgangskohorten. Da werden zwischen 30 und 80 Studierenden zugelassen. Das müsste möglich sein, dass man da so verfährt. Man muss ja auch nicht jedes Seminar prüfen, sondern wir gehen ja jetzt wieder davon ab und sagen, es müssen nur Module geprüft werden. Und man kann auch entscheiden, nicht jedes Modul muss geprüft werden, hat die KMK gesagt. Wir dürfen auch das jetzt wieder entscheiden. Das heißt, wir müssen runter von der hohen Zahl an Prüfungen. Und dann muss es eigentlich möglich sein. Allerdings, ich sage 80% der Studiengänge, nicht 80% der Studenten. In Jura und BWL kann ich mir das nicht vorstellen. Das sind solche Massen, die da durchgehen. In Mathematik hat man es doch schon immer gehabt. In Mathematik geben die Studenten jede Woche für Analysis und Algebra im Grundstudium ihre Arbeiten, ihre zwei, drei Aufgaben ab. Völlig klar, nur das ist freiwillig. Und dann tut es einige nicht. Und auch von denen, die ihre Aufgaben abgeben, wenn dann eine Probeklausur am Ende des Semesters ist, fallen einige durch, was nicht sein kann. Die haben also nur abgeschrieben vorher bei ihren Kommilitonen. Sozusagen das System zu verbessern, das machen wir jetzt in Paderborn. Wir werden uns mit dem Fachbereich Mathematik hinsetzen und dieses System verbessern. Und das ist aber sozusagen auch eins von den Anregungen, die ich in diesem Zeitgeistprojekt gebe. Nicht nur die geblockten Module, sondern in Mathematik kann man nicht blocken, die haben nur zwei, drei Veranstaltungen pro Semester. Analysis, Algebra und Numerik. Aber da kann man dann versuchen, dieses System der Aufgaben, performativen Aufgaben sozusagen, das kann man noch verbessern, das System. Und war so klein, also das ist ein gutes Vorbild eigentlich, Mathematik für andere. Man gibt ständig ab, dafür hat man einen Bonus für die Prüfung. Und nur jetzt ist die Frage natürlich, wie kann man kontrollieren, dass das auch tatsächlich die Eigenleistung ist, die da abgegeben ist und nicht eine abgeschriebene Mathematiklösung. Nicht? Das muss man natürlich irgendwie herstellen können. Dafür denke ich mir jetzt so Systeme aus, wie man das machen kann. Und dann muss der Student nie wieder am Ende geprüft werden.
Claudia, du hattest noch eine kurze Nachfrage?
Wenn nicht überall geprüft wird, sondern nur in manchen Fächern. Ich habe jetzt mit Studiengängen gearbeitet, dann leiden wirklich die Lehrenden, die nicht die Prüfung haben und sagen, die kompletten Ressourcen der Studierenden gehen dahin, wo geprüft wird. Also
Ja,
müssen
das.
quasi alle die Chance auf eine Prüfung mal haben. Ich erlebe fast nur noch extrinsische Motivation. Ich
Ja.
habe jetzt mit der dualen Hochschule jetzt gearbeitet und da war wirklich, die Studierenden investieren da, wo die Prüfung stattfindet.
Ja, ist richtig. Ja. Das ist wieder so eine von den Fallen, in die man dann tappen kann. Man reduziert die Zahl der Prüfungen und dann klappt es dann nicht mehr. Die andere Falle, in die wir getappt sind, aber auch da müssen wir uns irgendwas überlegen. Also die andere Falle, in die wir getappt sind, ist, in den Massenstudiengängen machen sie immer Multiple-Choice-Prüfungen. Das ist ein ganz gefährliches Instrument. Warum? Die Studierenden haben es raus mittlerweile zu gucken, was sie überhaupt noch vorbereiten. Die bereiten sich nur noch 3 Tage vor der Multiple-Choice-Klausur darauf vor. Sie haben und dann heißt es hinterher, ich habe Glück gehabt. Was heißt Glück gehabt? Sie haben einen Riecher gehabt dafür, was drankommt. Alles konnten sie gar nicht mehr lernen. Sie hatten aber einen Riecher dafür. Und die anderen haben gesagt, wir haben Pech gehabt. Wir haben daneben gelegen. Sozusagen, es ist so ein Zufallsprodukt. Denn wir haben in diesen ganzen Studien festgestellt, dass es kein Zusammenhang zwischen den Noten, die die Studenten kriegen, und der Zeit, die sie investieren in die Prüfungsvorbereitung. Und das ist doch erschreckend, wenn es nicht bedeutet, ich tue etwas mehr und ich kriege dafür dann vielleicht auch eine bessere Leistung bescheinigt. Wenn das nicht mehr funktioniert, wo soll das denn hinführen? Unser System ist irgendwie bankrott.
Es war gut, dass ich noch ganz anders studieren konnte. Damals. Ich gucke mal mit Blick auf die Uhr. Gibt es noch Fragen, die vielleicht so eine letzte Runde, die noch jemand auf der Zunge hat? Dann würde ich die bitten, einfach kurz jetzt kleine Wortmeldung, Handmeldung. Dann würde ich das noch dran nehmen. Ja, ich glaube. Das sind wir soweit durch. Ansonsten, ja, wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, wir haben die 18 Uhr schon leicht überschritten. Ich würde vorschlagen, dass wir den Chat auch noch ein bisschen nachbearbeiten. Der ist jetzt auch an einigen Stellen so aufgrund der Fülle der Anmerkungen an mir vorbeigegangen. Da gucken wir lieber noch mal in Ruhe drauf und schauen, ob da Fragen offen geblieben sind oder Dinge nachgereicht werden sollten. Ansonsten, Rolf, danke ich dir ganz herzlich für deinen Input, für deine Zeit. Das war natürlich wieder viel zu kurz, die Stunde, aber Das hatten wir schon beinahe so erwartet. Ich denke mal, mit Blick auf die Materialien, die wir auch da in der Lektüre für den Kursblock festgehalten haben, gibt es sicher die Chance, nochmal das eine oder andere nachzulesen oder etwas ausführlicher zu bearbeiten. Der Ralf, möchtest du noch eine Frage stellen oder ist das so ein Applauszeichen? Ich gucke gerade nochmal, nicht, dass wir irgendwie die letzte Chance hier nehmen. Nee, das war, glaube ich, nur so ein Applauszeichen. Also wie gesagt, Rolf, herzlichen Dank nach Hamburg. War sehr schön, dass du mitgemacht hast hier beim Open Course. Und alle anderen einen schönen Feierabend. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, gleiche Zeit. Dann mit Anja Wagner und Holger Hortz zum Thema Game-Based Learning. Bedanke mich und wünsche, wie gesagt, noch einen schönen Feierabend.
Ich
Tschüss.
wünsche auch allen schönen Feierabend. Dankeschön. Danke, Jochen, für deine Moderation
Danke,
und
Rolf.
bis demnächst, ne?
Jawohl. Tschüss.
Tschüss.